Bayern 2. Shalom.
Shalom, Shalom in unserem Freitagnachmittags-Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. In unserem jüdischen Kalender haben wir heute Freitag, Yom Shishi, den 27. Tammuz, 5784. Unsere Shalom-Reporterin Lisa Weiß hat in den USA Charlotte Isler kennengelernt. Charlotte lebt in einem Vorort von New York und ist Journalistin, Autorin und Zeitzeugin. In den USA hat sich Charlotte Isler einen Namen gemacht mit Aufsätzen und Artikeln in medizinischen Fachzeitschriften. Außerdem hat sie ein Kinderbuch geschrieben mit dem Titel John's Magic Rescue, die wundersame Rettung von John. Im kommenden November wird Charlotte Isler 100 Jahre alt. Wenn sie Deutsch spricht, hört man, dass sie aus dem Schwäbischen stammt. Zum wenigen, was Charlotte von ihrem früheren Leben in Deutschland geblieben ist, gehören Erinnerungen und die Taschenuhr ihres Großvaters.
Ich weiß nur, dass eines Tages meine Mutter mir erklärt hat, sie und meine Großmutter, die damals bei uns tagsüber gewohnt hat, sie war Witwe, alle ihre Wertsachen abgeben müssen. Also nicht Geld und solche Sachen, aber Schmucksachen und Silber.
Charlotte Isler, geboren im November 1924 in Stuttgart als Charlotte Nussbaum, als Tochter jüdischer Eltern. Sie erinnert sich noch gut daran, wie im Jahr 1939 alle Bürgerinnen und Bürger, die gemäß den Rassegesetzen der Nazis als jüdisch galten, Silber, Gold oder Edelsteine abgeben mussten. Charlottes Mutter und Großmutter packten alle ihre Kerzenleuchter, das Silberbesteck und ihren Schmuck in einen Korb und brachten ihn zur Sammelstelle. Als sie nach Hause kamen, waren die Wertgegenstände alle weg, erinnert sich Charlotte. Außer einer Taschenuhr. Ohne Einfassung, ohne Deckel, nur das Zifferblatt mit dem Uhrwerk daran. Die hatte der Nazi-Beamte ihrer Mutter zurückgegeben, sagt Charlotte.
Das war die Taschenuhr von meinem Großvater. Und da hat er sich das angesehen und hat gemerkt, da waren die Bilder von zwei kleinen Mädchen und einer jungen Frau. Und dann hat meine Mutter erklärt, das ist ihre Mutter und sie und ihre Schwester als kleine Kinder. Und er hat sich das eine Weile betrachtet und dann hat er gesagt, also ich nehme den Deckel ab, hat ihn abgenommen. Ich gebe Ihnen die Uhr zurück, also nur dieses Stück. Das können Sie behalten als Andenken.
Das ist nur eine von Charlottes Erinnerungen an ihre Jugend in Nazi-Deutschland, an die Benachteiligung, Ausgrenzung und Verfolgung. Charlotte ist 8 Jahre alt, als die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kommen. Sie wächst bis dahin behütet in einer gut bürgerlichen jüdischen Familie auf. Dann ändert sich ihr Leben. Jüdinnen und Juden werden immer mehr vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Später brennen die Synagogen, Schlägertrupps zünden jüdische Geschäfte an und verwüsten Wohnungen. Jüdinnen und Juden werden eingesperrt, misshandelt, getötet. Charlotte darf irgendwann nicht mal mehr die Schule besuchen, nur weil sie jüdisch ist. Dass Charlotte nicht in einem Konzentrationslager ermordet wird, ist pures Glück. Anfang 1939, also gerade noch rechtzeitig vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, bekommen sie und ihre Familie ein Einwanderungsvisum für die USA. 7 Tage dauert die Reise mit dem Ozeandampfer nach New York. Für Charlotte ist es eine neue Welt. Sie sieht zum ersten Mal in ihrem Leben exotische Früchte, isst zum ersten Mal Müsli und sie kann endlich wieder zur Schule gehen, auf eine amerikanische Highschool.
Ich habe überhaupt kein Englisch gesprochen und ich war die einzige Ausländerin in dieser Schule. Die haben noch nie Ausländer gehabt.
Charlotte versteht kein Wort von dem, was gesprochen wird. Sie weiß teilweise nicht einmal, welches Fach gerade unterrichtet wird. Aber sie gibt nicht auf.
Ich habe früher in der Schule nie sehr gearbeitet, gerade genug, um durchzukommen von einem Jahr ins andere. Aber ich habe mir aufgenommen, ich werde arbeiten.
Charlotte schlägt alles, was sie nicht versteht, in Wörterbüchern nach, lernt irgendwie Latein obwohl das Lehrbuch auf Englisch ist, sie also keine der beiden Sprachen versteht. Sie hat Heimweh, aber langsam kommt sie an und fühlt sich in der neuen Heimat zu Hause. Sie spricht mehr Englisch, anfangs noch mit starkem Akzent, sie lernt neue Freundinnen kennen. Und sie macht ihren Highschool-Abschluss als Drittbeste des Jahrgangs 1942.
Ich hätte gern Medizin studiert, aber dazu braucht man sehr viel Geld. Niemand war bereit, mir dieses Geld zu geben oder zu leihen. Daraufhin habe ich mich entschieden, okay, dann werde ich Krankenschwester.
Charlotte besucht also eine Krankenpflegeschule, wird schnell Oberschwester, heiratet. Im Jahr 1952 dann wird ihr Sohn Donald geboren. Aber sie merkt irgendwann, Hausfrau und Mutter sein, das reicht ihr nicht. Ungewöhnlich für eine Frau in dieser Zeit.
Nach 3 Jahren kam sein Bruder und ich wollte arbeiten, nur um nicht alles zu vergessen, was ich studiert und gelernt hatte.
Sie übernimmt Abendschichten in einem Krankenhaus, aber der Alltag ist nicht einfach. Ihr Mann kommt oft erst dann nach Hause, wenn sie schon in der Arbeit sein muss. Nach einigem Hin und Her muss sie doch wieder aufhören.
Dann, ich wollte schon immer schreiben und habe einen Artikel für eine Schwesternzeitung geschrieben, die zu meinem großen Wunder auch angenommen wurde. Wenn man nämlich eine neue Sprache spricht und in dieser neuen Sprache schreiben muss, ist nicht so einfach.
Charlotte arbeitet als Medizinjournalistin, wird später, als die Kinder groß sind, Chefredakteurin einer Fachzeitschrift in den männerdominierten 80ern. Selbst heute, im hohen Alter, hat Charlotte Isler noch ein erfülltes Leben, sagt sie selbst. Und die halb zerstörte Taschenuhr ihres Großvaters, die hat sie immer noch. Die Uhr steht unter Glas in Charlotte Islers Haus in Irvington bei New York.
Bayern 2. Shalom.
An jedem Schabbat lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge ein Stück aus den 5 Büchern Mose, sprich ein Stück aus unserer Tora. Immer schön der Reihe nach. Bald sind wir durch mit dem 4. Buch Mose, mit dem Buch Numeri, mit dem Sefer Bamidbar. Dieses Buch erzählt von der Wanderung unserer Vorfahren durch den Midbar, also durch die Wüste, nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei, nach ihrem Auszug aus Ägypten. Morgen lesen wir beim Gottesdienst bei der Schacharit 2 Wochenabschnitte. Zuerst den Abschnitt Matot und dann den Abschnitt Masei. Der Abschnitt Matot, Volksstämme, erzählt vom letzten militärischen Unternehmen unserer Vorfahren, dem Feldzug gegen die Midianiter. Der folgende Abschnitt Masei, Wanderungen dann, beginnt mit einer Rückschau, mit der Aufzählung aller Stationen der Wanderung unserer Vorfahren durch die Wüste, von Ägypten bis hinauf zum Jordan. Matot Masei, Rabbiner Joel Berger will uns jetzt einstimmen auf den kommenden Schabbat. Der bricht heute Abend an, wenn die Sonne untergeht, denn wir haben ja Freitag.
An diesem Schabbat lesen wir in der Parasha über besondere Stätten der Zuflucht. Wer einen Menschen aus Versehen ums Leben gebracht hat, Stichwort Totschlag, konnte im alten Israel Aufnahme und Schutz finden in einer sogenannten Stadt der Zuflucht, auf Hebräisch Ir Miklat. Da geht es um eine Art Asyl, wodurch der Täter, zumindest vorläufig, der Blutrache von Seiten der Familie des Opfers entkommen konnte. Diese Städte sind eigentlich und ursprünglich den Leviten zugedacht, weil sie als einziger der 12 Stämme im Heiligen Land keinen Anteil am Grundbesitz hatten. Neben dem Dienst im Tempel ist die vorrangige Aufgabe des Stammes Levi, durchs ganze Land Israel zu reisen, um zu lehren und um zu predigen. Nach ihren Reisen kehren die Leviten wieder zurück in ihre sogenannte Zufluchtsstadt, in ihre Ir Miklat, und damit gleichzeitig zu jenen Menschen, die aus Achtlosigkeit getötet haben. Die Ältesten in so einer Zufluchtsstadt gewähren dem Totschläger vorläufig Asyl. Anschließend bereiten sie eine gerichtliche Untersuchung des Falles vor. Dabei wird geklärt, ob Totschlag ohne Absicht oder Mord mit Vorsatz vorliegt. Bei Mord mit Vorsatz verliert der Täter seinen Schutz in der Zufluchtsstadt und kann ausgeliefert werden. Im anderen Fall kann der Totschläger dauerhaft in der Zufluchtsstadt leben, wobei natürlich seine Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt bleibt. Die Strafe, mit der ein Täter rechnen muss, ist sehr ungewöhnlich. Denn die Strafe bemisst sich nicht nur nach den jeweiligen Umständen der Tat. So kann ein Täter auch erst freikommen nach dem Tod des Hohepriesters, nach dem Tod des Kohen Gadol. Unsere nachbiblische Lehre der Talmud berichtet uns in der Abhandlung Makot, dass die Familie des Kohen Gadol gerade deswegen sehr besorgt war. Nicht etwa deshalb, weil sie einen Anschlag auf das Leben des Kohen Gadol befürchtet hat. Sie war vielmehr besorgt, dass die Verurteilten für den Tod des Kohen Gadol beten würden, eben auf dass sie vorzeitig entlassen werden. Um die Verurteilten davon abzubringen, für den Tod des Hohepriesters zu beten, hat die Mutter des Kohen Gadol Lebensmittel und Kleidung an die Häftlinge verteilt. Stellt sich sofort die Frage, sind diese Geschenke der Mutter des Hohepriesters nicht eine Art Bestechung? Nun, diese Zufluchtsstätte waren keine Gefängnisse und auch keine Inhaftierungslager. Es waren Städte, in denen leichtsinnige Menschen am eigenen Leib erfahren haben, welch schwerwiegende Folgen unbedachte Handlungen haben können. Denn Täter standen dort ständig unter der Aufsicht und unter der Beobachtung ihrer Nachbarn, also der Leviten. Und sie haben bei ihren Nachbarn, den Leviten, gelernt, wie Achtsamkeit für seine Umwelt geht und was Fürsorge für seine Mitmenschen bedeutet. Die Aufgabe der Mutter des Kohen Gadol bestand nicht darin, einfach so Geschenke zu verteilen. Im Wesentlichen geht es darum, eine gefühlsmäßige Beziehung aufzubauen zu demjenigen Menschen, dessen Unachtsamkeit zum Tod eines anderen geführt hat. Der Täter soll am eigenen Leibe jene Liebe erfahren, die eine Mutter für ihren Sohn empfindet. Der Täter soll erfahren, wie er von völlig fremden Menschen wertgeschätzt wird, trotz allem. Wenn sie in einer Zufluchtsstadt ein Bewusstsein für das Leben und den Wert des Lebens entwickelt haben, werden sie kaum jemals für den Tod eines anderen Menschen beten. Selbst wenn das die eigene Freiheit bedeuten würde. Wir sehen es. Unsere Tora bestraft nicht einfach so, ohne uns eine allgemeine Lehre zu hinterlassen. Sie will selbst in einst unvorsichtigen Totschlägern die Liebe zum Leben erwecken. Unsere Tora will uns alle dazu bewegen, verständnisvoller, gütiger, sanftmütiger und umsichtiger zu werden. Stichwort: besser machen der Welt, Tikkun Olam.
Im großen Showfinale von unserem Shalom komme ich Ihnen jetzt, wie gewohnt, daher mit unseren Lichtzündzeiten mit den Zmanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Auf geht's, los geht's zur festlichen und vorschriftsgemäßen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages. Müssen wir heute Abend bei Sonnenuntergang unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.22 Uhr, in Pilsen bis um 20.27 Uhr und in Straubing bis um 20.28 Uhr. Heiter, geht's weiter. München 20.29 Uhr, Regensburg 20.30 Uhr, Amberg sowie Weiden 20.32 Uhr, Augsburg 20.33 Uhr, Bayreuth sowie Hof 20.35 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 20.36 Uhr, Ulm sowie Konstanz am Bodensee 20.37 Uhr, Bamberg 20.38 Uhr, Würzburg 20.42 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.47 Uhr. Danach dürfen wir sie nicht mehr anzünden, denn dann ist der Schabbat ja angebrochen und da dürfen wir vieles nicht mehr machen, unter anderem auch kein Feuer mehr. Und das war schon wieder unser Shalom für heute. Wir hören uns wieder in einem neuen und funkfrischen Shalom am kommenden Freitag im Radio hier bei uns auf Bayern 2 um kurz nach 2:30. Der kommende Freitag ist für uns der 5. Av 5784, weil am kommenden Montag haben wir ja einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh, da endet der Tammuz und es beginnt der Av. Oder wir hören uns im Podcast im Netz unter bayern2.de. Voilà, Seose, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag, am 5. Av, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht für heute Abend Gid Shabbos, Shabbat Shalom und Mevorach. Shabbat Shalom, gerne mal abgekürzt zu Shasha am Israel Chai.